Beim Überfall auf einen Geldtransporter der Post in Bad Aussee fielen 15 Schüsse. Ein Gendarm und ein Postbeamter starben im Kugelhagel des Täters. Und damit herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees, ich bin Host dieses Podcasts und Redakteur bei der Kleinen Zeitung. Und ich freue mich, heute wieder Hans Breitecker zu begrüßen, den Stammgast bei Delikt und den sehr erfahrenen Kriminalreporter.
Servus David.
Ja Hans, im Februar dieses Jahres, da jährte sich dieser Fall, über den wir heute sprechen, zum 40. Mal. Und welche Wunden das Verbrechen hinterlassen hat, nämlich bis heute, das zeigt die Anteilnahme bei der Gedenkfeier, die heuer von der Polizei, der Post und der Stadtgemeinde Bad Aussee veranstaltet wurde. Unsere Kollegin Dorit Burgstaller hat davon berichtet. Und so traurig der Anlass ist, so schön ist es auch zu sehen, dass die beiden Opfer, die bei der Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten damals getötet wurden, nicht in Vergessenheit geraten. Es geht um den Postbeamten Karl Amon und den Gendarmerie-Gruppeninspektor Alois Meierhuber. Wer waren diese beiden Männer?
Meierhuber war der stellvertretende Postenkommandant in Bad Aussee. Ich habe ihn selber gekannt. Der hat ein Literaturmuseum in Altaussee aufgebaut, dort ist er sehr engagiert. Dafür ist er auch ausgezeichnet worden. Ich habe eine Reportage einmal geschrieben, gar nicht so lange bevor diese Tat passiert ist. Er war Vater von zwei erwachsenen Töchtern, voll in das örtliche Leben dort integriert, in die Kultur integriert und hat sich sehr, wie gesagt, engagiert, was diese literarische Seite betroffen hat. Der Karl Amon, über den weiß ich weniger, den habe ich nicht gekannt, aber so viel kann ich sagen, er war Vater von zwei Kindern. Er hat ein minderjähriges Kind noch gehabt und ein erwachsenes. Und ja, er war genauso integriert und beliebt. Das war alles, du hast es eh schon eingangs gesagt, man war sehr geschockt, wie das passiert ist, weil das Leute getroffen hat, die, wie gesagt, man hat sich dort gekannt untereinander.
Ja, eben diese Wunden, die hinterlassen haben, die sind heute noch sichtbar in Form eines Materl. Gibt es da zum Beispiel eine Gedenktafel und eben diese Gedenkfeier, die war auch sehr, sage ich mal, groß und schön aufgezogen und hat dort wirklich noch einmal erinnert an die beiden Opfer. Und es gibt auch jetzt noch im Ortsteil Buchen eine Wegbezeichnung, die nach Alois Meierhuber, also den Alois Meierhuber Weg.
Aber das, glaube ich, ist nicht passiert aufgrund der Tat, sondern das, glaube ich, ist eher passiert aufgrund seines Engagements im literarischen Bereich.
Aber es zeigt eben, dass die beiden eine wichtige Funktion hatten in diesem Ort und da ja sehr beliebt waren und man jetzt eben auch noch
richtig an sie denkt. Vielleicht noch kurz zur Gedenkfeier. Das ist ja das Schöne bei der Gendarmerie. Das war ja alles Gendarmerie damals noch. Und die Gendarmerie hat Folgendes gemacht. Immer wo ein Gendarm ums Leben gekommen ist durch Verbrechen, hat man ein Denkmal gesetzt. Da gibt es viele, viele in der Steiermark, gibt da mal eine Serie geschrieben drüber. Von 1849, ab dem Zeitpunkt, wo die Gendarmerie gegründet worden ist, glaube in der Steiermark hat es den ersten Toten 1882, 83 gegeben in der Stubenbergklamm. Ja, und da gibt es überall Gedenkstätten. Und das ist das Schöne und das wird auch gepflegt und das wird auch jetzt von der neuen Polizei noch.
Ja, auch 40 Jahre nach
durchgezogen.
Dieser Tat und auch in anderen Fällen. Aber kommen wir jetzt zu dieser Tat. Wann bist du denn mit diesem Fall konfrontiert worden?
Ja, am selben Tag, wie es passiert ist, oder am selben Abend eigentlich, muss man sagen, 1745 ist ja dieser Posttransport überfallen worden. Wir waren an dem Tag, also der Fotograf und ich, wir waren bei den Landes-Gendarmerie-Skimeisterschaften in Aflenz auf der Bürgeralm, sind dann am Nachmittag nach dem Rennen heruntergekommen ins Hotel nach Aflenz. Und es war immer so üblich, dass wir uns, es hat ja keinen Badger gegeben und es hat kein Handy gegeben, es hat nur die fixe Telefonleitung gegeben, die uns zur Verfügung gestanden ist. Und das war immer ausgemacht, wenn wir außen, auswärts waren, bei solchen Terminen, dass wir uns immer wieder zwischendurch melden und fragen, ob was los ist, ob sie uns brauchen. Und das war so eine Geschichte. Ich bin dann in die Telefonzelle, das war der erste Weg, und habe in Graz angerufen, habe den Lokalchef, den Reinhold Dottolo, am Telefon gehabt, und der hat mich gar nicht fragen lassen, ob was los ist, sondern er hat gleich gesagt, du fährst gleich nach Bad Aussee, da ist ein Überfall geschehen auf einem Posttransport und dabei ist eine Gendarme erschossen worden. Ich bin dann aus der Telefonzelle und der erste, den ich begegnet bin, war der Oberst Adolf Schandin, Landesgendarmeriekommandant Steiermark, und ich bin angesprochen und der hat noch gar nichts gewusst. Der ist weiß geworden im Gesicht, hat gesagt, bleibst du stehen, ich gehe gleich telefonieren, und kommt dann heraus und sagt, ja, in Meierhofer haben sie erschossen. Und dann sind wir losgefahren.
Ja, also da diese Kommunikationswege, die haben damals natürlich noch viel mehr Zeit in Anspruch genommen. Aber ihr seid dann hin und du hast diese Geschichte recherchiert.
Ja, es war dann, weil du sagst, die Schwierigkeiten mit der Kommunikation, auch mit der Fahrt, mit der Anfahrt. Es hat keine Autobahn gegeben. Wir sind nur Bundesstraßen gefahren damals. Es war Winter, minus gerade, es hat geschneit. Es war scheißlich, wirklich scheißlich zum Fahren. Und bis wir in Bad Aussee waren, war es, glaube ich, schon 22 Uhr, weil es einfach so schlecht gefahren war.
Ja, ihr habt dann den Tatort erreicht und du hast dann diese Geschichte recherchiert und es ist nach und nach klar geworden, was da passiert ist. Zugetragen hat sich das Verbrechen am Bahnhofsplatz in Bad Aussee, das haben wir jetzt schon gesagt, und da gab es eine gewisse tägliche Routine und eine davon war, dass ein Postauto da Tag für Tag um 17.45 Uhr am hinteren Ende gehalten hast, wie du geschrieben hast. Und diese Routine blieb nicht unbeobachtet, nämlich Ewald B., er war Taxiunternehmer, der ist dort jeden Tag gestanden und der hat das jeden Tag beobachtet.
Der hat das jeden Tag beobachtet, das ist richtig, hat sich dabei dann entschlossen, den Überfall zu verüben, weil er 1,5 Millionen Schilling Schulden hatte zu dem Zeitpunkt. Er war beteiligt an der Putzerei, die seine Frau geführt hat, und hat ein Taxiunternehmen gehabt und das haben sich Schulden angehäuft. Da ist ihm die Idee gekommen, sich das Geld durch den Überfall oder bei einem Überfall zu beschaffen, und offensichtlich hat er es für sehr realistisch empfunden, dass er da ein Geld erwischt. Mhm. Nur er wusste auch, dass da immer ein Gendarmeriebeamter mit dabei ist, im Auto sitzt und den Geldtransport überwacht, und es sind zwei Postbeamte. In dem Fall war das der Alois Hütter und der Karl Amon, die sind vorne im Führerhaus mit dem Gendarmeriebeamten gesessen. Und der Jürgen Schrammel, also der dritte Postbeamte, war eingesperrt, er war der Jüngste und hat müssen im Laderaum sitzen. Weiß ich nicht, ob das heute noch so ist, ich glaube nicht, aber damals war das eben so, und der war eingesperrt, der konnte von innen nicht heraus.
Also einfach noch einmal so als zusätzliche Wache für dieses Geld.
Zusätzliche Wachesicherung, wie sinnvoll das Ganze war, will ich gar nicht beurteilen, aber er hätte nicht eingreifen können.
Er war unbewaffnet.
Er war unbewaffnet natürlich als Postbeamter. Und er konnte auch das Auto nicht verlassen. Und an diesem Tag, an diesem 23. Februar 1984, war eben dasselbe Prozedere. 17.45 Postauto fährt vor. Zwei Postbeamte, Amon und Hütter, steigen aus und wollen hinten aufsperren. Einer der beiden wollen hinten aufsperren, damit da einerseits der Jürgen Schrammel aussteigen kann. Und dass man beginnen kann, das Geld zu entladen. Der Täter ist gleichzeitig aufgetaucht, er hat sein Moped, er ist mit einem gestohlenen Moped zum Tatort gekommen, ist dann direkt im Vollvisier zugekommen auf die beiden Postbeamten. Meierhofer war ja noch nicht zu sehen zu dem Zeitpunkt. Und der Jürgen Schrammel hat durch das kleine Fenster, was hinten gegeben hat, gesehen, dass da einer zukommt. Aber er hat sich nichts gedacht dabei, das war ein Mopedfahrer, dass der den Überfall verüben wird. Die Waffe hat er nicht gesehen. Und plötzlich ist aber dieser Ewald B., der war damals 39 Jahre alt, hinter den beiden Posteln gestanden und hat sie mit der Waffe bedroht. Er hat sie angesprochen und mit der Waffe bedroht. Meierhofer dürfte das mitbekommen haben, war auch im Begriffe, nach hinten zu gehen. Dann sind sie Täter, Postbeamte und Gendarm gegenübergestanden. Meierhofer hat ihn noch aufgefordert, keinen Blödsinn zu machen, sich zu ergeben. Und dann haben sie die Ereignisse einfach überschlagen. Mhm. Es ist dann zu einer Schießerei gekommen. Da hat die Spurensicherung dann rekonstruieren können, dass 15 Schüsse gefallen sind. 8 wurden abgefeuert von Ewald B. aus dem Trommelrevolver, aus der Tatwaffe. Und der Alois Meierhuber hat 7-mal insgesamt geschossen, hat auch getroffen. Da war er schon tödlich verletzt und ist schon am Boden gelegen, hat er noch zurückgeschossen. Ja, dann ist der Täter geflüchtet zu Fuß. Er konnte nicht aufgrund seiner Verletzungen, Schnee war, das Moped bedienen. Er ist dann zu Fuß Richtung Traun geflüchtet.
Und ohne Beute freilich?
Ja, natürlich ohne Beute, weil der Postwagen war nicht offen.
Ja.
Meierhofer, der ist dann dort noch verstorben. Der Amon auch. Der Amon ist von einem oder zwei Schüssen getroffen worden, glaube ich. Und der Meierhofer, glaube ich, ist sogar 4 oder 5-mal getroffen worden. Mhm. Der Täter ist dann, wie gesagt, Richtung Traun geflüchtet. Und der Alois Hütter hat dann, der ist auch angeschossen worden, war aber nicht sehr schwer verletzt. Der ist zwar ins Krankenhaus, aber war klar, dass der überlebt. Der Unterarm ist durchschossen worden. Ja, und der Alois Hütter hat aber dann den Postwagen aufgesperrt, so dass der Schrammel heraus konnte. Und der Schrammel hat sofort die Initiative ergriffen, als er war gut durchtrainiert. Ich habe erst für meine Serie die Geschichte geschrieben habe, vor 1,5 Jahren getroffen oder 2 Jahren. Und da hat er mir das noch einmal geschildert. Das war ein durchtrainierter, sportlicher Typ.
Jung, 21.
21 ja. Jahre alt, Ausdauer hat er gehabt und ist dem Täter nachgerannt. Er hat auch den Vorteil gehabt, ihm ist hier nichts passiert und der Täter war verletzt, war natürlich im Handicap. Ne?
Und hat einen Vollvisierhelm auf.
Und hat seinen Vollvisierhelm aufgehabt. Der Ewald B. hat seinen Trommelrevolver leer gefeuert, alle 8 Schuss. Aber das hat der Schrammel nicht registriert, weil es sind 15 Schüsse gefallen. Er konnte nicht wissen, wer, wie
Chaos
viel,
kann man das
in
nicht
der
sagen.
Panik sowieso nicht. Und er war sich der Gefahr bewusst. Wenn er ihn verfolgt, es könnte sein, dass der noch 1, 2 Schüsse hat. Sie sind dann, Täter und Verfolger sind dann die Promenade Richtung Traunbrücke entlang gerannt. Und plötzlich hat der Jürgen Schrammel gemerkt, dass noch jemand hinter ihm ist. Mhm. Und dieser jemand konnte auch nur ein Verfolger sein. Und er hat dann zurückgeschrien, pass auf, ich werde den Täter dann anspringen, wenn ich schreie jetzt, dann rennst du sofort hin und stellst die Waffe sicher. Und so haben sie es dann gemacht. Er hat dann den Ewald B. niedergerannt, wirklich niedergerannt, mit voller Wucht, hat er gesagt, hat er mal erzählt. Und der andere hat sich um die Waffe gekümmert, hat ja keinen Schuss mehr gehabt. Nicht?
Ja, aber das haben sie nicht gewusst. Und der Ewald B. hat, glaube ich, auch mehrere Male bei der Flucht sich umgedreht und auf seine Verfolger gezielt.
Ja, das ist dazugekommen. Natürlich sind sie davon ausgegangen, er hat noch ein Projektil drinnen, aber er schießt halt nicht auf sie. Nicht? Aber im Ernstfall, wenn du niederrennst und er noch eine Munition gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich auch abgedrückt, nicht? Wäre es ein Wurscht gewesen.
Aber es ist ihnen gelungen, ihn zu überwältigen.
Ja, der Schrammel hat ihn überwältigt und der zweite Mann hat sich um den Revolver gekümmert und ist dann zurück Richtung dort und hat, dort sind ihnen schon 2 Gendarmen oder mehrere Gendarmen entgegengekommen und hat gesagt, da vorne ist. Und das hat den Schrammel, das ist vielleicht auch noch so eine einschneidende Geschichte, wie man das geschildert hat, 40 Jahre später oder 38 Jahre später, wie ich meine Geschichte geschrieben habe. Er hat den Täter natürlich sich leichter getan. Er war gut durchtrainiert, habe ich ja schon erwähnt. Er war körperlich so gut drauf, dass das keine Aufgabe war, den Täter dort festzuhalten. Er hat dem zweiten Verfolger gesagt, hol die Gendarmen. Und das hat ihn aber zu lange gedauert, hat er mir erzählt. Ja. Irgendwie hat ihm das schon viel zu lange gedauert, weil das war ja doch eine schöne Strecke, wo die gelaufen sind. Hat er ihn dann gepackt und ist mit ihm Richtung Tatort marschiert und beim Aufgang dann zum Tatort, da ist er so eine Stiege, hat er den Tätern der Gendarmerie übergeben.
Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, wer war der zweite Verfolger, der ihn da unterstützt hat bei der Verfolgung von Ewald P.?
Der zweite Verfolger war ein Postbeamter aus Fähring, das ist jetzt auch ein Zufall, nicht? Dass da ein Postbeamter mit involviert ist, der eigentlich mit Bad Aussee nichts am Hut hat. Er war nur mit seiner Frau dort auf Urlaub und hat mitbekommen, dass da geschossen worden ist und dass da jemand flüchtet und jemand den anderen verfolgt, den Täter. Und da hat er sich sofort daran beteiligt. Aber es war ein Urlauber, es war ein Postbeamter aus Verde.
Ja, das muss man jetzt, finde ich, schon noch einmal hervorstreichen, diese Courage eben von dem jungen Jürgen Schrammel, der da unbewaffnet einen für ihn mutmaßlich bewaffneten Täter verfolgt, ihn überwältigt und ein eigentlich völlig unbeteiligter Zeuge das Ganze sieht und sich entschließt, mitzuhelfen. Ist auch keine Selbstverständlichkeit.
Na, das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und wenn du sagst, ja, mutmaßlich bewaffnet, der Täter war bewaffnet, der hat seinen Revolver in der Hand gehabt, er hat nur keine Munition mehr gehabt, er hat keine Patronen mehr in der Trommel gehabt, weil das hätte auch ins Auge gehen können. Aber in dieser Situation hat es nur eines gegeben für den Jürgen Schrammel, einfach den Täter festzuhalten. Und das kommt noch etwas dazu, das muss man sich vorstellen, die haben den Ewald B. ja alle gekannt. Jeder hat den Ewald B. gekannt, er war kein Unbekannter, er war Taxifahrer. Und der Jürgen Schrammel hat mir jetzt erzählt, bei dem letzten Interview, er hat den Helm heruntergenommen und natürlich war ihm sofort klar, wer das ist. Das war dann also für ihn ein gewisses Schockerlebnis. Der Mann, den wir alle kennen, der
täglich am Taxistand
bringt
steht.
Da ein paar Leute um. Nicht? Sie haben gewusst, das ist ein Taxifahrer. Der wohnt da. Der hat da Unternehmen mit seiner Frau. Also das war dann schon ein bisschen ein Schock für den Verfolger, nicht? Oder für den Mann, der den überwältigt hat.
Es kam dann zur Übergabe des Täters Ewald B. an die Gendarmerie, eben durch den Schrammel, der den da ja eigenhändig, sage ich mal, abgeführt hat. Wie war die Situation am Tatort dann?
Die Situation am Tatort war natürlich hektisch. Es waren schon Gendarmen, sind schon nach und nach eingetroffen, bevor der Ewald B. vom Schrammel überwältigt wurde. Man hat nicht genau gewusst, wo sich Täter und Verfolger befinden. Man hat wohl gewusst, dass der den verfolgt. Man hat befürchtet natürlich, dass da weitere Tote geben könnte, logischerweise. Der Bezirksinspektor Karl Günther hat Alarm geschlagen. Der hat damals Dienst gehabt am Posten und der hat den Großalarm ausgelöst. Wie gesagt, dann hat der Schrammel, ist dann mit dem überwältigten Täter Richtung Tatort, hat den der Gendarmerie übergeben. Er ist dann in den Rettungswagen gekommen, weil er verletzt war und man hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Und dabei hat ihn der junge Gendarm, Herbert Angerer begleitet. Der Herbert Angerer hat den gekannt, wie viele andere Gendarmen auch natürlich. Er hat nur belangloses Zeug geredet. Gell? Es war zur Tat selber, wollte er nicht so recht. Er hat nur eine Aussage gemacht, es hat so gelautet, der Sotz hätte Meierhuber besser geschossen, dann wäre ich jetzt tot. Er wollte damit offensichtlich sagen, dann war das Ganze vorbei für mich.
Ja, sind mir spart geblieben.
Weil man das Gerichtsverfahren, was weiß ich, die Behandlung, ist bei mir alles erspart geblieben, dass ich mich da jetzt rechtfertigen muss für diese Tat. Das war es eigentlich. Und dann, die nächste Geschichte war dann der 12. April 1984. Da kam es zu einer Tatrekonstruktion. Da hatte sich dann der Ewald B. hat sich dann bereit erklärt, die Tat an Ort und Stelle so zu schildern, wie es seiner Meinung nach war. Das hat er auch getan. Allerdings hat er immer davon geredet, dass es eh nur Notwehr war. Er musste ja schießen, weil der Meierhuber ja auch geschossen hat. Ne?
Was natürlich völlig aus der Luft gegriffen ist, weil er ja mit gezogener Waffe auf
die
zugegangen
ist. Es ist völlig unsinnig, weil selbst wenn er sich bedroht gefühlt hätte durch einen Meierhuber, es ändert nichts dran. Er hat einen Überfall begangen und es hat zwei Tote gegeben. Also ist genauso vom Strafausmaß her zu bewerten, als wäre ein geplanter Mord. Er ist auch aber angeklagt worden wegen Doppelmordes und wegen Mordversuch am Alleshütter. Und ist dann bereits Monate später, im Dezember 1984, in Leoben vor Gericht gestanden.
Ja, was man hier im Hintergrund rascheln hört, das sind die alten Zeitungsberichte von damals, die wir vor uns liegen haben. Eben die Szene, die du gerade beschrieben hast, da lautet die Überschrift: Täter, es war nur Notwehr. Bad Ausseer, Blutbad, nach Rekonstruktion noch keine Klarheit über den Tatablauf. Aber Klarheit über diesen Tatablauf sollte dann eben der Prozess bringen.
Ja, da hat dann der Gerichtsmediziner aufgrund der Verletzungen und aufgrund der Berichte der Spurensicherer hat das Skizzen gezeichnet. Das war da Dr. Richard Dirnhofer. der war ja auch vor Ort, der war auch bei der Tatrekonstruktion dabei und das hat man dann hergenommen als Unterlage und da haben sie die Geschworenen dann auch ein Bild machen können. Man hat das ziemlich genau rekonstruiert und es war eindeutig Mord. Er hat eindeutig das in Kauf genommen oder in Tötungsabsicht geschossen. Nicht? Also er ist da nicht mehr herausgekommen.
Eine besonders wichtige Rolle im Prozess kam dem Lenker des Fahrzeugs, Alois Hütter, der damals 44 war, zu. Warum?
Ja, weil er der Einzige war, der den Tatablauf hautnah miterlebt hat. Der Jürgen Schrammel war ja zu dem Zeitpunkt eingesperrt. Der hat ja ein eingeschränktes Blickfeld gehabt. Der hat ja nur durch das kleine Fenster rausschauen können und hat vorher nur den Täter gesehen und einen seiner beiden Kollegen, wie sie auf die Tür zukommen sind und wie sie die Tür aufsperren wollten. Den zweiten hat er gar nicht gesehen. Deshalb war der Alois Hütter der wichtigste Zeuge, der Postbeamte, der überlebt hat das Ganze. Und es war sehr eindeutig. Also noch einmal, es war diese ganze Rekonstruktion des Tatablaufes war sehr, sehr penibel genau gemacht und man hat dann eindeutig vom Mord ausgehen können.
Wie war das denn beim Urteil? War das für die Geschworenen dann auch so klar wie jetzt aus deiner Sicht im Rückblick?
Nein, nicht ganz. Der Verteidiger, der Dr. Günther Friedsberg, hat dafür plädiert, dass die Mordfrage verneint wird. Und er hat das damit begründet, dass er ja das gar nicht geplant hat, dass es unüberlegte Tat war. Ich habe, glaube ich, eh schon gesagt, was nichts daran ändert, auch wenn ich einen Raubüberfall begehe und es gibt Tote, ob geplant oder nicht, ist das Strafausmaß lebenslang. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. So klar war es nicht bei den Geschworenen. Es haben für 7 Geschworene ja, aber für einen Geschworenen der hat es verneint. Also ist mit 7-1 ausgegangen, was an der Verurteilung aber nichts geändert hat. Er ist schuldig gesprochen worden und der Ewald B. hat lebenslang bekommen. Das war das Einzige, was er bekommen konnte für diese Geschichte. Darunter geht es gar nicht. Ich glaube 20 oder über 20 Jahre war er dann im Gefängnis und mittlerweile ist er auch schon verstorben.
Ja, er wäre jetzt 79 Jahre alt, wenn ich das richtig gerechnet habe. Und wie geht es den restlichen Überlebenden in diesem Fall heute? Du hast schon erzählt, du hast dich mit Jürgen Schrammel getroffen und diese Reportage, diesen Lokalaugenschein knapp 40 Jahre später gemacht. Wie geht es dem heute?
Der Schrammel weiß noch genau natürlich, was passiert ist. Kandidat nicht vergessen, aber ich glaube, er hat das ganz gut aufgearbeitet. Es hat ihm nichts gemacht, dass er da mir noch einmal das alles gezeigt, geschildert hat. Wir sind den Fluchtweg abgegangen, wir haben den Tatort besucht, wir haben diese Gedenkstätte besucht, er hat sich fotografieren lassen. Also er hat das ganz gut aufgearbeitet, hat aber auch betont, dass er das nur mit mir macht,
ja.
Und sonst mit keiner Zeitung oder mit Fernsehen, weil es waren ja mehrere Anfragen da. Und zwar deshalb, weil ich seinerzeit schon unmittelbar am Tatort mit ihm gesprochen habe.
61 Jahre alt müsste er heute sein. Ist er noch immer so gut in Form? Sieht man ihm das noch an?
Er ist gut in Form und war auch noch bei der Post aktiv zu dem Zeitpunkt, wie wir uns getroffen haben. Ob er jetzt inzwischen in Pension ist, das weiß ich nicht. Aber damals war er noch aktiver Postbeamter. Da hat er mir auch erzählt, er hätte ja Anspruch gehabt auf Sonderurlaub oder man hat ihm sogar angeboten, aber er ist ja gleich wieder arbeiten gegangen, weil er gesagt hat, was soll ich, ich will da nicht daheim sitzen und da nachdenken, sondern ich will das gleich wieder erledigen und gleich wieder mich in die Arbeit hauen und
ja, so findet jeder seinen eigenen Zugang sein, ja. Mit sowas umzugehen.
Ja, ja.
Ja, also ein sehr interessanter Mann und also wirklich eindrucksvoll, wie er das damals gemacht hat.
Es ist ja auch einmalig, wenn ich einen bewaffneten Täter auf diese Art und Weise verfolge, nicht? Weil wir hatten ja, das war eine relativ lange Strecke, wo er hinten nach war, wo er nicht gewusst hat, hat er noch Munition, ja oder nein. Ich habe auch gefragt, was er sich dabei gedacht hat. Und er hat gesagt, er hat ein Jahr vorher sein 6 Monate Bundesheer Vollausbildung gemacht und da hätte er gelernt, so hat er mir erklärt, nicht stehen zu bleiben bei einem Angriff. Und er hat das so verstanden, dass er da nicht zurückbleiben darf. Mhm. Das ist ein Angriff gewesen und das muss er jetzt vollenden. Und er hat dann auch, wie sich der das letzte Mal umgedreht hat, gesagt, so, jetzt hat er geschrien, dem Kollegen zugeschrien, jetzt renne ich los und kümmere dich um die Waffe. Ne? Und so hat er das bewältigt.
Mit militärischer Strategie.
Militärischer Strategie. So gehört das beim Bundesheer so gelernt.
Und das hat funktioniert.
Und das hat funktioniert.
Ja, Hans, ein sehr interessanter Fall, den du uns heute mitgebracht hast. Vielen Dank dafür. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wir danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wenn ihr gerade am Handy seid, zückt das doch heraus und gebt uns ein paar Sterne, zum Beispiel auf Spotify, da freuen wir uns, oder schreibt uns eine nette Rezension auf Apple Podcast. Und wenn ihr sonst irgendwie Anregungen, Feedback oder sonst Nachrichten für uns habt, ich freue mich darüber. Ihr könnt mir schreiben an david.knees@kleinezeitung.at. Bis zum nächsten Mal bei Delikt.